Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Donald Trump hat illegal in die USA eingereiste Menschen als Criminal Aliens bezeichnet. Was meint dieser Begriff? Wie wird er durch den amerikanischen Präsidenten instrumentalisiert? In welchem gesellschaftspolitischen Resonanzraum klingt er nach, dieser Begriff? Gleich werden wir darüber sprechen. Dann gibt es hier in Fazit zwei wichtige Opernpremieren, darunter eine Uraufführung in Hannover zum Terroranschlag auf die Olympischen Spiele 1972 in München. Und wir blicken auf das Filmfestival Max Ophüls in Saarbrücken, das heute mit der Preisverleihung zu Ende gegangen ist. Es ist heikel, das Thema Terror künstlerisch zu bearbeiten. Wie kann man ein schreckliches Verbrechen mit theatralen Mitteln darstellen? Opfer, die Täter, die Brutalität, der politische Kontext, die Voraussetzungen einer Tat, die Folgen. Jüngstes Beispiel einer solchen Bearbeitung, das Attentat auf die israelischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Der Film September 5 des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum erzählt die Handlung aus der Perspektive des live berichtenden US-amerikanischen Fernsehsenders ABC. Diese Produktion wurde gerade für die Oscars nominiert. Dasselbe Thema, der Terroranschlag nämlich von 1972 in München, ist heute Abend nun auch mit den Mitteln des Musiktheaters bearbeitet worden, und zwar in Hannover. Dort wurde Michael Wertmüllers Oper Echo 72 Israel in München uraufgeführt. Das Libretto stammt von Roland Schimmelpfennig. Jörn Florian Fuchs hat für Fazit die Premiere gesehen, ist jetzt zugeschaltet. Herr Fuchs, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Der Schweizer Komponist Wertmüller hat schon 6 Opern, glaube ich, komponiert. Mit welcher dramaturgischen Idee hat er denn jetzt zusammen mit Roland Schimmelpfennig versucht, diesen Anschlag, dieses Ereignis, dieses Terrorereignis darzustellen?
Es ist ein Crescendo, was die Lautstärke betrifft, das Tempo, die Rhythmik und auch die Bedrohlichkeit in dieser Musik. Neben dem Staatsorchester Hannover spielt auch noch die Combo Steamboat Switzerland, mit der Wertmüller seit vielen Jahren vertraut ist. Die bringen dann so ein bisschen Jazz-Atmosphäre rein. Es orgelt auch so ein bisschen plötzlich elektroorgelmäßig dann durch den Raum. Und es beginnt sehr, sehr gediegen, fast sehr atmosphärisch schön, sehr harmlos, mit eher redundanten Klangfiguren und Gesangslinien, und das Ganze nimmt eben zunehmend an Fahrt auf, bis wir dann nach den 100 Minuten des Stücks wirklich in einem großen Krach und Krawall enden, wobei der, wie das bei Wertmüller oft der Fall ist oder eigentlich immer der Fall ist, sehr genau gearbeitet ist. Also sprich, da macht nicht einer nur irgendwas, sondern das ist bis in die letzte Nuance fein auskomponiert. Ich sag mal so, der stärkste Parameter an diesem Abend ist die Musik von Wertmüller aus meiner Sicht.
Da gibt's also ziemlich viele musikalische Mittel im kompositorischen Werkzeugkasten von Michael Wertmüller. Der kollagiert das, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist eine Musik, die ist schon eigenständig, die arbeitet oft mit einem Puls, mit einer Rhythmik, die schnell wiedererkennbar ist. Das verändert sich dann im Laufe des Abends immer ein wenig. Und er hat so ein Konzept, bestimmte Elemente kehren wieder, werden verändert. Das ist nicht im Sinne von Loops oder einer Minimal Music, aber immer so eine Mischung auch aus einer abstrakten Musik, aus durchaus sehr dissonanten, sehr heftigen Momenten und dann aber plötzlich der Umschwung, ich will nicht sagen ins Kulinarische, aber in eben eine Jazz-Atmosphäre, auch in die großen Farben, die so ein Orchester mit der Jazz-Kombo zusammen dann einfach kreieren kann. Das ist schon eine sehr eigenwillige Mischung, durchaus anspruchsvoll, auch für die Hörnerven, aber ich finde passend.
Wir werden auch gleich mal einen Ausschnitt dazu hören, aber vielleicht auch ganz kurz, welche Geschichte wird denn da ausgebreitet in diesem Echo 72?
Das ist eigentlich schon ein bisschen die Schwierigkeit und die Krux an diesem Abend. Also Roland Schimmelpfennig hat ein Libretto geschrieben, aus meiner Sicht, das doch problematisch ist, weil es sich zum Teil in einen extremen Pathos hinein begibt. Ich will nicht sagen flüchtet. Auf der anderen Seite dann aber auch ein bisschen, auf Deutsch gesagt, verquast daherkommt. Also ich finde, obwohl ich das Libretto gelesen hatte, hatte ich immer wieder Orientierungsprobleme, wo wir ja eigentlich jetzt sind. Erzählt werden einzelne kurze Schlaglichter auf diese Geschichte, die wir kennen, auf das Historische, aber das ist nicht irgendwie eine Rekonstruktion, sondern es soll wohl eher eine Reflexion sein auf das Ganze und auch auf die Frage über München und über die Anschläge hinausgehend, was eigentlich es mit dem Terror auf sich hat, ob es irgendwie Auswegmöglichkeiten gibt. Ich nehme es vorweg, die gibt's hier nicht, sondern das ist alles sehr dystopisch, wie das Ganze hier dann zu Ende geht. Aber das ist auch sehr viel Text zum Teil, der ist auch ein bisschen unfreiwillig komisch. Das war eine Schwierigkeit. Zeit. Und das ist vor allen Dingen da der Hut zu ziehen vor Lydia Steyer, die den Abend inszeniert hat. Da kommen wir ja noch zu, weil die hat extrem viel zu tun, um da doch noch einen Theaterabend draus zu machen, der dann auch letztlich doch viel Dramatik hat.
Jetzt wollen wir doch mal einen kurzen Ausschnitt hören. Und zwar im Libretto ist diese Passage, die wir jetzt gleich hören, überschrieben mit Theorie und Praxis des Hürdenlaufs.
Du rennst nicht, du springst nicht, du fliegst.
Du weißt nicht, du rennst nicht, du springst nicht, du fliegst. Zehn Türen gilt, es zu nehmen, zu überlaufen.
Du rennst nicht, du springst nicht, du fliegst. Das war sehr kammermusikalisch fast gerade, diese Passage. Aber so, wie Sie es geschildert haben, Herr Fuchs, war das Bestandteil dieses ganz großen Crescendos, das dann richtig umschlägt.
Das ist eher jetzt aus dem Anfang, diese Stelle. Und da kommen wir natürlich jetzt zu dem Raum, zu dem Ganzen. Ja, wie macht das eigentlich Lydia Steyer? Die ist ja gerade zur Regisseurin des Jahres gewählt worden von dem Opernweltmagazin. Sie hat mit ihrem Ausstatter Florin Borg-Madsen und mit Andy Besuch, der für die Kostüme verantwortlich ist, sowas wie das Haus der Kunst, das Museum in München nachgebaut. Und da gibt es eine große Ausstellung, da ist eine große Skulptur, ein Sportler, es gibt eine Touristengruppe, die reinkommt, aber es gibt in großen Glaskästen auch unterschiedliche Sportlerinnen und Sportler. Und diese Kämpfe finden auf der Bühne live statt, oft finden sie allerdings in Zeitlupe statt, sehr zurückhaltend, auch unterbrochen. Und die vermischen sich, diese Szenen, diese sportlichen Wettkämpfe vermischen sich gleichsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Drehbühne an diesem Abend, die ist fast die ganze Zeit im Einsatz, die hat auch kurzzeitig den Geist aufgegeben, da durften wir alle rausgehen und kamen nach ein paar Minuten wieder hinein. Mhm. Also es gibt sehr viel Schauwerte, es gibt sehr viele auch Einzelmomente, die ganz toll gearbeitet sind, die eine große Kraft haben und die für einen Moment auch wirklich sehr überzeugen. Aber das ermüdet letztendlich. Es ermüdet auch, wenn man doch versucht, irgendwie dieser Handlung mehr zu folgen. Man hat relativ schnell begriffen, wie das Konzept jetzt ist, von der Dramaturgie her auch. Und dann ist dieser Abend mit den 100 Minuten tatsächlich leider ein bisschen lang. Und er ist mir im Grunde nicht politisch und nicht bissig genug und nicht wirklich ein Kommentar zur Zeit, den wir sozusagen auch mal vielleicht 1:1 wahrnehmen können, sondern man hat einfach so eine gewisse Abstraktion, eine gewisse Distanz einfach mit drin.
Die Aufführung kann auch mit einer Starbesetzung aufwarten. Corinna Harfuch, sie wird im Besetzungszettel als die Klage angeführt. Ist sie also so etwas wie eine allegorische Figur?
Die Klage ist auch noch eine Sängerin, Iduno Münch ist das, die das sehr gut gemacht hat, die live singt, während Corinna Harfuch nur sehr kurz auftritt. Das ist fast ein Cameo-Auftritt und zwar auch nur als Video. Und zwar ist es im Grunde eine Tagesschausprecherin, die spricht über die Ereignisse, die es damals gab. Und das wird dann ein bisschen historisch, also eingeordnet, das Ganze. Das ist aber jetzt wirklich ein netter Einfall. Sie macht das gut, aber das ist sehr, sehr kurz. Das Wesentliche ist ein unglaublich vives Sänger- und Sängerinnen-Ensemble und auch tolle Chöre, die irrsinnig viel nicht zu singen haben, nur weil, ich meine, Wertmüller hört sich manchmal sehr leicht an, ist aber sehr komplex gebaut häufig. Es gibt die Partie eines Polizisten, der also von höchsten Höhen bis in tiefste Tiefen immer wieder springen muss. Das ist alles wirklich musikalisch und einfach von dem, ja, wenn man so will, von der Emphase, von der Power, die es da gibt, sehr, sehr stark. Auch vor allen Dingen Dirigent Titus Engel, der das gut zusammenhält, so ich das heute hören konnte. Also sehr viele Parameter, die daran stimmen und der eine Parameter, der mich eben dann letztendlich ein bisschen enttäuscht hat, bleibt das Libretto. Aber das ist ein wesentlicher Parameter. Diejenigen, die sich jetzt selber ein Urteil bilden wollen, das ist in Kürze abrufbar, diese Aufführung auf Opera Vision, auch gratis dann für alle.
Echo 72, Israel in München, die Opern-Uraufführung von Michael Wertmüller in der Regie von Lydia Steyer an der Staatsoper in Hannover, Dirigent Titus Engel. Jörn Florian Fuchs hat für Fazit darüber berichtet. Herr Fuchs, Dankeschön, guten Abend.
Danke, sehr gerne.
Dass der amerikanische Präsident Donald Trump großspurig auftritt, angeberisch redet und dabei die plattesten Versprechungen macht, das kennen wir. Mit dieser Rhetorik müssen die Politiker umgehen. Doch Trump benutzt auch Begriffe, die nachwirken. Da hat er zum Beispiel in seiner Rede zur Amtseinführung von Criminal Aliens gesprochen, die entschieden abgeschoben werden müssten. Über diesen Begriff Alien möchte ich nun sprechen mit Nana Heidenreich. Die Medienkulturwissenschaftlerin ist Professorin für transkulturelle Studien in Wien an der Universität für angewandte Kunst und sie untersucht in einem Seminar gerade diesen Begriff auch, Alien. Zuletzt ist von ihr das Buch erschienen, Spektakel und Möglichkeitsraum, Kunst und der lange Sommer der Migration. Frau Heidenreich, guten Abend.
Guten Abend.
Donald Trump nennt illegal in die USA eingewanderte Menschen Criminal Aliens. Alien, das ist ja ein mehrdeutiger, ein schillernder Begriff. Wie kann man diesen Begriff fassen?
Ich würde vielleicht dem vorausgreifen und nochmal auf den deutschen Begriff Ausländer zurückkommen, um zu erklären, warum das einerseits ein aufgeladener Begriff ist, der Criminal Alien, und zum anderen aber jetzt nicht einer von Donald Trump erfundene. Der Begriff Alien entspricht ungefähr dem deutschen Begriff des Ausländers. Das heißt, es ist eigentlich sowas wie eine rechtliche Kategorie, die aber als soziale Kategorie missverstanden wird. Das heißt, wer in Deutschland zum Beispiel als Ausländer, als Ausländerin adressiert wird, hat, wie man das mittlerweile in den Wissenschaften als Antirassismus beschreibt, setzt Rassisierungsprozesse voraus. Das heißt, wer als Ausländerin adressiert wird oder als Ausländer, wird in Anführungszeichen erkannt, verkannt. Ja, also sozusagen, ich nehme an, eine Person, die ganz bestimmte Merkmale aufweist, hat keinen deutschen Pass. Das trifft oft genug nicht zu. Und der Begriff des Aliens ist auch eine, wenn man so will, rechtliche Kategorie in den USA und beschreibt eben Foreigners, AusländerInnen. Aber natürlich ist es auch im englischsprachigen Raum so, dass Aliens auch die Aliens sind, die aus dem Weltraum kommen. Ja, also die Annahme des außerirdischen Lebens. Und ich denke schon, dass natürlich diese rechtliche Kategorie, ich sagte ja schon, die als soziale Kategorie missverstanden wird oder gebraucht wird, also politisch aufgeladen wird, mit gesellschaftlichen Werturteilen belegt wird, dass das eine Rolle spielt, dass die Aliens sind, die eben auch von nicht nur sozusagen aus einem anderen Land oder einem anderen Nationalstaat kommen, sondern auch noch sozusagen planetarisch nicht dazu gehören.
Also wenn wir mal über die Aliens, über die Science-Fiction-Figuren sprechen, die wir aus den Romanen, aus den Filmen kennen, dann sind die aber nicht durchweg negativ besetzt. Also wenn man zum Beispiel an E.T. denkt, Steven Spielberg 1982, da war ein Alien ja eine positive Figur.
Ja, es gibt natürlich positive Identifikationen, aber so die Kulturgeschichte des Science-Fiction geht so einige Wellen durch und hat natürlich berühmte Geschichten oder berühmte Beispiele von dieser permanenten Angst sozusagen, die kommen, um uns zu zerstören. Und das schwingt dann natürlich mit. Aber ich glaube, dass die Aufladung hier jetzt nicht nur die von Science-Fiction ist, sondern wenn wir den Gesamtbegriff Criminal Aliens angucken, geht es ja auch sozusagen um diese Verknüpfung mit etwas, was jenseits der Gesetze steht. Diese Annahme, dass Personen, die keinen, in dem Fall US-amerikanischen Pass haben, per se kriminell sind, weil sie sozusagen durch die Grenzübertretung zu Gesetzesübertreterin werden. Dass der Begriff des Aliens an sich schon kriminalisiert wird oder illegalisiert wird oder entrechtet wird. Die wird auch im Deutschen kritisiert und die datiert auch schon weit vor Donald Trumps Amtseinführung. Also diese Figur sozusagen des Criminal Aliens, die damit die Personen, die scheinbar nicht dazugehören, abschiebbar machen sollen, die ist schon sehr viel älter. Das findet sich auch in der Rechtswissenschaft ganz gute kritische Arbeiten dazu.
Also das Ganze beruht auf einer Klassifizierung auch von Menschen. Also wir und die anderen oder ja, der Geflüchtete, der Fremdling, auch ein altmodisches Wort in Deutschen, ja.
Die Klassifizierung ist hier übrigens auch total wichtig und Sie hatten ja einleitend dieses Seminar erwähnt. Das Seminar könnte man so denken, da geht es dann um Science-Fiction, aber tatsächlich ging es um Fragen der Ökologie. Also ich habe mich viel mit kritischer Migrationsforschung, mit Rassismustheorien und sowas beschäftigt und bin darüber, über meine Arbeiten zu Migrationen, zu nichtmenschlichen Artenmigrationen gekommen. Also zu der Klassifizierung von Pflanzen und Tieren als vermeintlich zugehörig oder nicht zugehörig. Dieser Begriff der neuen oder in Anführungszeichen gebietsneuen Arten ist ein Begriff, der einen viel aufgeladeneren, üblicheren Begriff gebietsfremden Arten im Englischen belegt ist, der Alien, Alien Species. Und dieses Seminar hat das zum Ausgangspunkt genommen, weil nämlich interessanterweise nicht nur die Frage der Zugehörigkeit bei Menschen, sondern auch bei Pflanzen und Tieren zunächst vor allen Dingen mit Werturteilen verknüpft ist und nicht einfach mit biologischen Tatsachen. Also diese Idee von Ursprünglichkeit, von Zugehörigkeit, von einheimisch und von nicht einheimisch oder eben auch noch sehr viel wertender, von invasiv zum Beispiel, die muss man kritisch betrachten und das war der Ausgangspunkt für das Seminar. Mhm. Es war aber absichtsvoll, dass das mit Science Fiction verknüpft ist, weil es auch darum ging, spekulative Auseinandersetzungen, wie man Ökologie anders denken kann, mit einzubeziehen.
Jetzt nochmal zu der Idee des Begriffs Alien, der, wir haben es besprochen, gerade ja in der Migrationspolitik angewendet wird von Donald Trump zum Beispiel. Kann man den auch ins Gesellschaftspolitische übertragen? Also die Ablehnung von Diversität allgemein, die ist ja auch typisch.
Also das, was ich vorhin sagte, um das auch im Deutschsprachigen, damit man das nicht so fernhält und sozusagen im Deutschsprachigen von Alien zu sprechen, ist natürlich automatisch, sagen wir mal, im Kino, die Aliens. Ja. Aber wenn ich den Vergleich ziehe zum Begriff des Ausländers, der Ausländerin, dann ist das ganz klar, hier geht es um Rassismus. Also die Aufladung des Begriffs mit negativen Wertungen, die gleichzeitig zu so einer Art Gesetzmäßigkeit erklärt werden, also criminal, kriminell, die folgt einer rassistischen Logik. Und das habe ich wiederum in anderen Arbeiten auch versucht auszuführen, dass das eben auch auf den Begriff Ausländer zutrifft, auf die Art und Weise oder auch auf andere Begrifflichkeiten, die gang und gäbe sind. Und da ist vielleicht auch nochmal spannender, sich diese Metaphoriken anzugucken, die eingesetzt werden, gerne Naturmetaphoriken. Deswegen ist die Ökologie ja auch relativ wichtig. Also zum Beispiel Flüchtlingsströme oder Wellen oder Ähnliches.
Kann man da auch in dem Zusammenhang sprechen von der deutschen Wiedervereinigung? Da wurde ja auch zum Beispiel gesagt, ich glaube, es war Willy Brandt, es wächst zusammen, was zusammengehört. Da wird so ein medizinischer Begriff, nämlich ein gebrochenes Bein zum Beispiel, eine Fraktur, das wird angewendet auf geschichtliche Prozesse. Also da sollen Heilungsprozesse stattfinden?
Das finde ich eine ganz interessante Überlegung, die ich selber so nicht verfolgt habe, die aber, glaube ich, für andere Bereiche zutreffen. Also es gab eine sehr kritische Auseinandersetzung, als die Flick-Sammlung in Berlin geholt werden sollte. Und die hieß, heil dich doch selbst. Gesten sozusagen, die häufig auch gerne geschichtsrevisionistische Gesten, die versuchen sozusagen etwas zu heilen, was als Bruch, als Lücke oder als Verletzung oder als etwas, was sozusagen nicht da sein soll. Aber das führt eher in andere Richtungen. Ich würde sagen, so Heilungsprozesse. Es wäre natürlich schon interessant, das sich anzuschauen, inwieweit da sozusagen diese Idee des Medizinischen mit so einem Naturbegriff, des Natürlichen, was zusammengehört. Aber das habe ich mir selber noch nicht genauer angeschaut.
Donald Trumps Rede von Criminal Aliens. Nana Heidenreich war das. Die Medienkulturwissenschaftlerin ist Professorin für transkulturelle Studien an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Frau Heidenreich, Dankeschön, guten Abend.
Ja, danke Ihnen.
Neben Gaetano Donizetti war Vincenzo Bellini der Belcanto-Komponist schlechthin. Anders als sein Kollege Rossini hat er versucht, mit deutlich sparsameren Mitteln große romantische Wirkung zu entfalten, hochvirtuos zu singen. Bellinis Norma oder Sonnambula sind immer auch Sängerfeste. Das gilt auch für seine Opernversion von Romeo und Julia, I Capuleti e I Montechi von 1830. Das Stück taucht eher selten auf den Spielplänen auf. Heute war es mal wieder soweit. Die Regisseurin Pina Karabulut hat das Werk am Theater in Magdeburg inszeniert. Georg Kasch hat die Premiere für Fazit gesehen und ist jetzt live zugeschaltet. Herr Kasch, guten Abend.
Guten Abend.
Ich glaube, wir müssen zunächst ein bisschen etwas über das Werk erfahren, bevor wir auf die Inszenierung einsteigen. Was macht denn diese Oper so reizvoll?
Na, erstmal ist I Capuleti e I Montechi schon sehr anders als Shakespeares Tragödie oder auch Charles Gounods Romeo e Juliette Oper. Das liegt auch daran, dass Romeo und Julia zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch gar nicht ins Italienische übersetzt war. Stattdessen hat der Librettist der Oper auf eine der Quellen zurückgegriffen, die auch Shakespeare genutzt hat. Der Konflikt ist aber derselbe und die Oper fokussiert auf die letzten 24 Stunden der Liebenden. Allerdings ist das Problem, dass szenisch nicht so viel zu holen ist. Es gibt wenig dramatische Wendungen, stattdessen viele Lamentos. Aber die Musik, die ist halt wunderschön. Bellini hat das in nur wenigen Wochen geschrieben und etliche Nummern auch aus früheren Opern recycelt. Aber das merkt man der Oper gar nicht an. Vor allem nicht in Arien und Duetten der Liebenden, die alle diesen typischen, endlosen Bellini-Fluss haben. Mhm. Die sind einfach wunderschön.
Jetzt lassen Sie uns, Herr Kasch, mal über die Inszenierung sprechen. Pina Karabulut hat Opern und Schauspiel gewissermaßen gleichermaßen inszeniert. In der kommenden Saison wird sie Co-Intendantin am Schauspiel in Zürich. Karabulut ist bekannt für ihre knalligen Bühnenwelten und feministischen Erzählungen. Finden die sich auch jetzt in Magdeburg in ihrer Arbeit wieder?
Ja, also knallig ist es hier auch. Karabulut inszeniert die Oper als so eine Art Spaghetti-Western. Es gibt hinten so einen Rundhorizont, davor ein rundes Podest in Orange. Manchmal kommt dann noch so ein rundes Teil aus dem Bühnenhimmel heruntergeschwebt, das so ein bisschen an ein UFO erinnert. Und es stehen lebensecht wirkende Pferde herum. Die Herren und Damen des Chores tragen so Zorro-Masken unter den Cowboyhüten. Und Romeo und sein Widersacher Tibaldo liefern sich dann irgendwann so ein richtiges Pistolenduell. Verschärft wird dieser Konflikt zwischen den beiden Familien bei Karabulut noch dadurch, dass es sich hier um zwei Frauen handelt. Das ist so komponiert. Also Romeo ist ein Mezzosopran, eine Hosenrolle, aber Karabulu zeigt sie sehr deutlich als weibliche Person. Und man kann sich also vorstellen, dass das den Zorn von Giuliettas Vater und ihrem offiziell Verlobten Tebaldo noch weiter anstachelt.
Wie eng diese beiden Stimmen, Sie haben es geschildert, Mezzo und Sopran, wie eng diese Stimmen geführt werden, wie leicht sie auch klanglich verschmelzen, das hören wir hier jetzt mal musikalisch in diesem Ausschnitt aus dem Finale des zweiten Aktes. Schön schwingende Musik war das, ein Eindruck von dieser Opernaufführung. War das insgesamt, Herr Kasch, musikalisch sehr überzeugend, was Sie da gehört haben?
Das war's. Dirigent Sebastiano Rolli kriegt zwar nicht alle Feinheiten aus dem Orchester gekitzelt, aber es gibt einen sehr warmen Grundklang, auf dem die SängerInnen glänzen können. Und das tun sie. Das konnte man eben auch schon so ein bisschen hören. Besonders herausragend ist die Giulietta von Rosha Fitzhole. Die lässt ihren Sopran blühen und glühen. Das ist völlig organisch, geradezu balsamisch. Und Veronika Rabeck hat für den Romeo den perfekten Mezzo. Die beiden harmonieren auch in den Duetten extrem eindrücklich. Auch das konnte man eben hören. Nur manchmal fehlt ihr der letzte dramatische Biss. Und dann ist auch noch bemerkenswert der Tenor Adrian Domaretzky als Romeos Rivale Tebaldo. Der hat einen sehr vielversprechenden Glanz in der Stimme. Das sind ja alles sehr junge SängerInnen, die in ein paar Spielzeiten an den großen Häusern singen werden. Und jetzt kann man sie schon in Magdeburg erleben.
Das Theater Magdeburg ist in diesem Jahr mit seiner Blutbuchproduktion nach dem queeren Roman von Kim de l'Horizon zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Wir haben hier in Fazit vergangene Woche darüber natürlich gesprochen. Jetzt gibt es auch in der Oper also einen klassischen Liebesstoff in queerer Deutung. Wie reagiert das Publikum darauf?
Sehr euphorisch. Man kann allerdings in dieser Interpretation von Karabulu durchaus das auch übersehen. Also es ist jetzt nicht so deutlich ausgestellt als bei Blutbuch. Das ist ja auch ästhetisch eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung mit Queerness. Und das ist hier alles so ein bisschen lieblicher, sehr bilderstark, aber jetzt eben auch nicht so, dass man da irgendwie überwältigt wäre oder dass einem das so richtig ins Gesicht gedrückt würde. Und insofern war der Applaus wirklich extrem euphorisch, gerade weil die SängerInnen so extrem stark waren.
Also Ihr Fazit, das war ein wirklich starker Opernabend in Magdeburg.
Es war ein starker Opernabend und man muss wirklich sagen, die SängerInnen, auch die übrigen hier im Ensemble, das war wirklich, ich bin beeindruckt.
I Capuletti e i Montecchi, Romeo und Julia von Vincenzo Bellini am Theater Magdeburg, inszeniert von Pina Karabulut. Vielen Dank, Georg Kasch.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Den Verlust eines geliebten Menschen poetisch zu vergegenwärtigen, das hat die russische Lyrikerin Olga Martinova in ihrem Gedichtband »Such nach dem Namen des Windes« versucht. Dafür erhält die 62-Jährige den Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik. In ihrem ersten lyrischen Buch auf Deutsch verarbeitet Martinova den Tod ihres Mannes. Die Jury würdigte die Lyriksammlung als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2024. Der mit 15.000 Euro dotierte Peter-Huchel-Preis erinnert an den bedeutenden Lyriker und langjährigen Chefredakteur der Literaturzeitschrift Sinn und Form Peter Huchel und wird an dessen Geburtstag, dem 3. April, vom Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg verliehen. Zu den bisherigen PreisträgerInnen gehören unter anderem Elke Erb, Marion Poschmann und Steffen Popp. Der Erfinder des preisgekrönten deutschen Brettspiels La Familia, The Great Mafia War, Maximilian Maria Thiel, hat sich betroffen über die heftige Kritik aus Italien gezeigt. Das Spiel basiert auf dem zweiten großen Mafiakrieg in Italien in den 1980er Jahren. Eine kürzlich auf Italienisch erschienene Version hatte sowohl bei Angehörigen von Opfern als auch Politikern massives Unverständnis ausgelöst. Es tue ihm sehr leid, wenn Menschen sich durch das Spiel verletzt fühlten, sagte Thiel der deutschen Presseagentur. Er selbst habe lange in Italien gelebt und sei dem Land sehr verbunden. Für das Spiel war ursprünglich ein erklärendes Begleitheft vorgesehen. Es ist nun geplant, dieses allen Neuauflagen beizufügen. Der Comedian und Synchronsprecher Marcel Mann ist tot. Dies teilten Angehörige und Freunde des 37-Jährigen auf Instagram und auf seiner Website mit. Seine Angehörigen verbanden ihre Nachricht mit einer Triggerwarnung und dem Hinweis auf Hilfsangebote, denn Mann hatte demnach am Dienstag Suizid begangen. Der Wahlberliner war bekannt durch eine Rolle in der Sitcom »Gutes Wedding, schlechtes Wedding« sowie durch Auftritte auf Comedy Central, im Quatsch-Comedy-Club und bei anderen Comedy-Formaten. Auch als Synchronsprecher war er tätig und etwa in der US-Erfolgsserie »Gossip Girl« zu hören. Im Februar hätte man eigentlich auf Tournee gehen sollen.
Saarbrücken, dort ist heute die 47. Ausgabe des Max-Ophüls-Filmfestivals mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Die Jury, in der unter anderem die Schauspielerin Sibelle Kekilli saß, verlieh den Preis an den Film Ungeduld des Herzens des Regisseurs Lauro Kress, eine Stefan-Zweig-Verfilmung. Über sein Verhältnis zur Literatur sagte Lauro Kress:
Tatsächlich war die Begeisterung für Stefan Zweig irgendwie seit der Pubertät schon da. Ich glaube, weil ich immer spannend fand, dass er sich für diese kleinen Abgründe in Personen interessiert hat.
Sagt also Lauro Kress. Eine Literaturverfilmung gewinnt also in Saarbrücken. Wir wollen uns den Preisregen des Abends nun einordnen lassen von unserem Filmkritiker Patrick Welinski. Er ist zugeschaltet aus Saarbrücken. Herr Welinski, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Großes Lob also der Jury für Ungeduld des Herzens. Können Sie der Auszeichnung beipflichten?
Ja, schon. Also man muss schon sagen, dass hier der Zugang zu diesem sehr alten Roman ja sehr frisch und sehr cool daherkommt. Er wurde sehr liebevoll aktualisiert. Es ist eine sehr gelungene Neuinterpretation dieser Vorlage. Unser Held ist jetzt kein Militär mehr in der KOK-Monarchie, sondern ein Bundeswehrsoldat. Er macht einen Fehler. Er lädt eine junge Frau zum Bowlen ein und zieht sie so ein bisschen ungestüm auf die Bahn und merkt dann erst, als sie umfällt, dass diese Frau im Rollstuhl sitzt. Und er schämt sich so sehr für diese idiotische Tat, muss man sagen, dass er sich mit ihr anfreundet und ihr aus Mitleid auch Liebe und romantische Gefühle vorspielt. Und was mir so gut gefallen hat an dem Film ist, dass er sehr junge Figuren hat, die auf der Suche sind nach puren Gefühlen. Liebe, Freiheit, Freundschaft, das soll alles rein sein, echt sein. Und dann peu à peu müssen sie erkennen, dass das Leben diese Gefühle eben korrumpiert. Ja? Und damit ist der Film, philosophisch gesprochen zumindest, sehr nah am Namensgeber des Max-Ophüls-Festivals. Denn Max Ophüls hat auch so darüber gesprochen. Und auch das junge Ensemble war schön, auch die beiden Schauspieler wurden mit Preisen ausgezeichnet. Es ist schon eine sehr gelungene Neuinterpretation.
Gleich zwei Preise, nämlich den für die beste Regie und das beste Drehbuch. Diese Preise gingen an den Schweizer Regisseur Piet Baumgartner für seinen Film Baggerdrama. Es sei ein Film über die Trauer einer Familie, sagte der Regisseur Baumgartner.
Es geht darum, wie lebt man weiter und auch die Frage, wie lebt man als Familie zusammen, wenn alle die Trauer anders verarbeiten oder alle anders trauern. Jemand will stehen bleiben, jemand möchte weitergehen, jemand möchte ausbrechen. Und wie kann dann diese Familie noch bestehen, wenn dieses Nest kaputt gegangen ist?
Der Regisseur Piet Baumgartner, Patrick Welinski in Saarbrücken beim Max-Ophüls-Festival. Familie war in diesem Jahr ganz offensichtlich ja das große Thema. War denn das Baggerdrama so herausragend, wie die beiden Preise es vermuten lassen?
Naja, mir geht es hier so ähnlich wie beim Hauptpreis. Es ist ein sehr gut gemachter Film, der sich aber dramaturgisch schon so auf bekannten Faden bewegt. Was mir sehr gefallen hat hier im Baggerdrama war die Schonungslosigkeit, mit der die Idee der Kernfamilie auseinandergenommen wird, weil es stirbt ja die Tochter einer Familie und Mutter, Vater und Bruder hinterfragen ihre eigene Existenz so sehr, dass sie beschließen, keine Familie mehr sein zu können. Die Eltern trennen sich, der Sohn outet sich als schwul, verlässt die Heimat, geht nach Amerika. Und vor unseren Augen zerfällt diese Familie. Da bleibt auch nichts mehr. Das ist auch kein positiver Blick mehr. Und er schwang auch eine existenzielle Einsamkeit mit, die viele Filme vermittelt haben dieses Jahr, auch wenn der Film selbst dafür recht ja konventionelle Bilder gefunden hat.
Deutschlandfunk Kultur vergibt gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung den Preis für den gesellschaftlich relevanten Film. Gewonnen hat diesen Preis Benjamin Kramme für Ich sterbe, kommst du? Worin liegt denn, Herr Wilinski, in dieser Geschichte die politische Relevanz?
Das ist ein sehr kluger Film, aber auch ein sehr kluger und verdienter Preis, denn der Film erzählt von einer jungen Frau, die Brustkrebs im Endstadium hat und die ihre letzten Tage ihres Lebens im Hospiz verbringt. Und der Regisseur hat in einem echten Hospiz gedreht und der Regisseur zeigt dieses Leben im Hospiz wirklich nicht dramatisiert. Also er zeigt auch die Überforderung des Personals, die Grenzen der Pflege. Nichts wird dramatisiert, alles wird so nebenbei erzählt und damit entsteht ein wirkliches Panorama über den Zustand einer gewissen gesellschaftlichen Welt, die vielleicht vor vielerlei Augen verschlossen bleibt. Hinzu kommt, dass unsere Hauptfigur noch Mutter ist. Der junge Sohn kann mit der Situation nicht umgehen und damit hinterfragt der Film auch die Idee von Mutterschaft im Angesicht des Todes. Wirklich ein sehr berührender Film, ein sehr kluger Film, auch eine sehr gute Entscheidung der Jury.
Jetzt vielleicht nochmal der Blick von ganz oben. Wie schätzen Sie das denn ein? Bilden denn die Preisträger die Qualität dieses Festivaljahrgangs ab?
Also nein, also ich kann der Jury nichts vorwerfen, wie man schon gehört hat, außer dass sie auf Nummer sicher gegangen ist. Ja, es wurde ein Kino ausgezeichnet, das weiter so, Filme, die gut gemacht sind, aber eben nicht das Wilde, nicht das Mutige, nicht das Gewagte. Und das gab es dieses Jahr zuhauf. Ja? Ein radikaler Film wie Scham, der nur mit zwei Handys gedreht worden ist, hätte genauso gut ein großer Gewinner sein können. Genauso wie die poetischen Filme Lohnig und Havendel über das Erzgebirge und das Leben im Erzgebirge. Es gab so viel Leidenschaft, so viel politische Haltung in den Filmen, dass die Gewinnerfilme ein bisschen aus der Zeit gefallen scheinen, auch wenn sie gut gemacht sind. Es war wirklich ein sehr starker Jahrgang, muss man sagen.
Und jetzt vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Bleibt denn das Festival weiterhin die Plattform für den deutschsprachigen Nachwuchsfilm?
Ja, definitiv. Also ich denke, das Festival hat sich mittlerweile auch sehr clever als Branchentreff etabliert. Also Fragen wie Talent, Filmförderung werden hier sehr klar und offen mit den großen Playern der Branche verhandelt. Da hat die Festivalleiterin Svenja Böttcher wirklich fantastische Arbeit geleistet. Und ich denke, das Festival wird weiterhin eine Bühne vor allem sein für das, was im Kino wichtig ist, für Potenzial und für Mut, für das, was irgendwann kommen könnte. Und das hat dieses Jahr wirklich sehr funktioniert und macht Hoffnung auf das deutschsprachige Kino.
Das 47. Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken. Eine Bilanz mit Fazit und Ausblick war das von Patrick Wilinski. Herr Wilinski, Dankeschön, guten Abend.
Sehr gerne.
Malerei aus dem hohen Norden ist im deutschsprachigen Raum zwar nicht ganz unbekannt, aber außer dem norwegischen Expressionisten Edvard Munch gehört kaum jemand zum engeren Kanon der klassischen Moderne. Ein Versäumnis, das es zu korrigieren gilt, meint die Fondation Bayerle in Rien bei Basel. Sie eröffnet jetzt eine Ausstellung, die sich ausschließlich der nordischen Landschaftsmalerei zwischen 1880 und 1930 widmet und den Blick von Europa aus auch weitet auf Kanada. Nordlichter. Christian Gampert berichtet.
Wald, nichts als Wald, Wasser, Wolken, Wind, Kühle, Weite. Vom ersten Bild einer riesigen Kohlezeichnung des Russen Iwan Schischkin mit dem Titel Waldbruch aus dem Jahr 1888 bis zu den letzten schon mit abstrakten Elementen arbeitenden Schneefantasien und gleißenden Bergwelten des Kanadiers Lauren Harris aus den 1910er und 20er Jahren geht es hier um nichts als Natur. Ab und zu gibt es Spuren im Schnee, aber Menschen sind hier nur Statisten oder gleich ganz abwesend. Es gibt als Horizontale die weiten, spiegelnden Flächen der Seen und Fjorde und es gibt als vertikales Gittermuster die dunklen Baumstämme. Oder es gibt den Blick von oben aufs Ganze, ein Panorama der Unendlichkeit, in der man sich verlieren kann. Natürlich ist das alles auch metaphorisch und quasi religiös aufgeladen. Und natürlich kann man, wenn man die Werke der einzelnen Maler abschreitet, die Stilformen der europäischen Moderne immer wieder aufleuchten sehen. Naturalismus, Jugendstil, Symbolismus, Im- und Expressionismus, Pointillismus. Es gibt auch Vorgriffe auf Fotorealismus und abstrakten Expressionismus. Und doch schlägt der Kurator Ulf Küster vor, das alles einmal zu vergessen und sich nur auf das Naturerlebnis einzulassen.
Das ist der boreale Wald, der größte Urwald der Erde, der um die Arktis liegt. Das ist ein Nadelwald aus Fichten, Kiefern, Lärchen und Birken. Und es ist die Besonderheit des Lichtes mit diesen extrem langen Dämmerungen oder auch ganz langen Tagen im Sommer, den ganz langen Nächten im Winter.
Im Katalog gibt es ein Bild der schwedischen Künstlerin Anna Boberg, die dick vermummt in Schnee und Kälte malt. Die mobile Staffelei hat sie an ihrem Fellmantel befestigt und es schadet nichts, sich diese Produktionsbedingungen vor Augen zu führen. Von der 1935 gestorbenen Boberg stammen mehrere explosive Darstellungen des Nordlichts, in die Bläue der Nacht blitzende elektrisch geladene Atomballungen, die ins Magnetfeld der Erde geraten. Das ist die Botschaft der meisten Bilder, auch die aus der schneebedeckten kanadischen Einsamkeit, dass die Natur Gewalt über den Menschen hat. Und gleichzeitig wissen wir, dass diese Natur jetzt in Gefahr ist durch menschliches Unternehmertum, das die grüne Lunge auch der nördlichen Nadelwälder bedroht. Man kann durchaus spekulieren, ob die auch typisierenden Naturdarstellungen dieser Maler zur Nationenbildung Anfang des 20. Jahrhunderts beigetragen haben. Norwegen löste sich 1905 von Schweden, Finnland wurde 1917 unabhängig von Russland. Trotzdem kann der derb-realistische Stil, mit dem Akseli Gallen-Kallela zum finnischen Nationalmaler wurde, auch für sich bestehen. Er lädt die Landschaft mythisch auf.
Sind eben alles moderne Künstler, die eigentlich ihr Ding machen, aber irgendwie so einen gemeinsamen Nenner haben. Es gibt den Blick wie von einer Drohne über diese Landschaft, die also diese Größe der Landschaft aus so Vogelflugperspektiven erfassen will. Dann gibt es diesen ganz detaillierten Blick auf den Schnee.
Natürlich ist Edvard Munch mit seinen expressiv leuchtenden Farben der Star auch dieser Schau, weil hier am deutlichsten wird, dass die Landschaft vor allem der Seelenerkundung dient. Aber man entdeckt hier auch vieles, das man noch gar nicht wusste, etwa, dass der Norweger Harald Solberg mit seinen leuchtenden Winternächten ein Vorfahr von René Magritte war und dass die Schwedin Hilma af Klint, bevor sie sich abstrakten Welten zuwandte, törnergleiche Sonnenaufgänge malte. Wenig bekannt ist bei uns auch der mit expressiver Wut arbeitende Kanadier Tom Thompson. Thompson malte seine unwirtlichen Naturbilder auf einem Kanu, das er 1917 rüde ins Bild setzte. Wenig später verschwand er auf einer Erkundungstour. In dieser Schau können wir lernen, woher wir kommen und wohin wir wieder zurückkehren werden. Diese tolle Ausstellung sagt, die Landschaft ist größer als wir.
Und die Natur, die ist stärker als wir. Christian Gampert über die Ausstellung Nordlichter in der Fondation Bayerle in Rien bei Basel. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel.
Der Beginn von Donald Trumps Präsidentschaft hatte die Feuilletons dieser Woche fest im Griff. Manch einer mag da aus Sorge um die Folgen gedacht haben, wie schön es wäre, wenn man Trump einfach per Knopfdruck ausschalten könnte. Alle Menschen, die schon mal in einem Tonstudio waren, kennen sie, die Räuspertaste, schrieb Steffen Grimberg in der Taz. Dieses kleine, unschuldige Ding, das mal kurz den Ton ausschaltet, damit der Hustenanfall nicht gesendet wird, oder man sich mal eben eine Regieanweisung oder spitze Bemerkung zurufen kann. Grimberg erzählte das aus gegebenem Anlass. Denn während der Amtseinführung von Donald Trump und dessen Rede am Montag fragte live bei Phoenix der Simultandolmetscher Frank Deja die Regie: »Sag mal, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß bleiben?« Und natürlich sollte dabei die Räuspertaste gedrückt sein, war sie aber nicht, schrieb Grimberg. Begleitet von schönen Worten die Welt ins Chaos stürzen, schrieb der Germanist und Experte für Rhetorik Karl-Heinz Göttert in der Welt über Trumps Antrittsrede. In der Rede machte Göttert vor allem die rhetorische Figur der Hyperbel, also der Übertreibung, aus. Übertreibung bis zur Blasphemie. Tatsächlich ist die Rede davon, dass Gott selbst seine Hand im Spiel hatte, als er die Kugel nur das Ohr treffen ließ, schrieb Göttert und zitierte die entsprechende Passage aus Trumps Rede. »Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder groß zu machen.« Das ist faschistische Sprache, befand in einem Artikel von Peter Kümmel für die Zeit der US-amerikanische Soziologe Richard Sennett. Dies ist eine Rede, die man 1933 hätte halten können. Der Politikwissenschaftler Torben Lüttchen glaubt eher nicht, dass Trump die US-amerikanische Demokratie abschaffen kann. Es wird ihm um das Gleiche gehen wie zuvor, die maximale Absorption unserer Aufmerksamkeit, schrieb Lüttchen in der Frankfurter Allgemeinen. Vielleicht wird er dann vor lauter Drama nicht so recht zum Schleifen der Demokratie kommen. In der Zeit schlug Yassin Mushabash vor, Trump einfach keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken, stellte dann allerdings selbst fest, dass diese Haltung ein Privileg ist. Wer in Mexiko an der Grenze wartet und gerade eine Terminabsage der US-Asylbürokratie erhalten hat, kann den dystopischen Despoten nicht ignorieren, schrieb Mushabash. Wer als Transperson plötzlich auf eine staatlich verordnete Mauer der Diskriminierung prallt, kann nicht weghören oder wegschauen. Für eben diese Menschen bat die Bischöfin Marianne Edgar Buddy den in ihrem Gottesdienst anwesenden Donald Trump um Erbarmen. Carolina Schwarz erklärte in der Taz die Bischöfin gleich zur antifaschistischen Heldin und begründete das so: Dass zwischen all den Arschkriechern Menschen standhaft bleiben und Widerstand zeigen, ist in diesen Zeiten ein Hoffnungsschimmer. Mit Arschkriechern meinte sie in diesem Punkt übrigens auch CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Wer glaubte, in Deutschland könne uns so etwas wie Donald Trump nicht passieren, dem rief Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung zu: Ich finde die Vorstellung, dass Alice Weidel auf ein politisches Amt vereidigt werden könnte, ungleich infernalischer als die Inauguration von Donald Trump. Alice Weidels dummdreiste, bei Rechtsextremen beliebte Geschichtsklitterung, Hitler sei kein Nazi, sondern ein Kommunist gewesen, nahm Hans Zippert in der Welt als Steilvorlage für seine Satire. In letzter Konsequenz würde das bedeuten, dass die von vielen ganz bewusst missverstandene Armbewegung von Elon Musk in Wahrheit ein kommunistischer Gruß war, schrieb Zippert. Weidel und Chrupalla sind wahrscheinlich überhaupt gar keine Nazis, sondern Kommunisten und deshalb im Osten auch besonders beliebt. Ob dann für Alice Weidel, die den Rechtsextremen Björn Höcke mittlerweile herzlich umarmt, Auschwitz vielleicht gar kein KZ, sondern ein Gulag war? Am Montag vor 80 Jahren wurde Auschwitz befreit. Der Journalist und Dokumentarfilmer Georg Stefan Troller konnte den Nazis entkommen. Er sehe mit Sorge, dass gerade alles, auch durch Trump, bergab gehe, sagt der mittlerweile 103 Jahre alte Troller im Gespräch mit Matthias Döpfner für die Welt am Sonntag. Aber, fügt er hinzu, da man das alles schon öfter erlebt hat, bringt es dich nicht zur Verzweiflung, sondern eher zu einem ironischen Grinsen. Deshalb soll auch diese Kulturpresseschau mit einem Grinsen enden. Drum noch einmal zu dem Simultandolmetscher Frank Deja und dessen an die Regie gerichteten Satz über Trumps Rede, den er eigentlich mit der Räuspertaste für die Fernsehzuschauer stummschalten wollte. »Sag mal, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß bleiben?« Dejas Bemerkung sprach gequälten Zuschauern aus der Seele, schrieb Michael Hahnfeld in der FAZ. Mit dem Satz spielt der Dolmetscher Deja in einer Liga mit Mike Krüger. Ist das Kunst oder kann das weg? Und mit dem früheren Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni und dessen »Was erlauben Strunz, Flasche leer und ich habe fertig«. Letzteres hätten wir gerne aus Washington gehört. Aber da läuft sich Trump ja gerade erst warm.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick war das von Tobias Wenzel. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.